Und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr am 4. Mai 2020. Ich freue mich, dass ihr heute bei uns seid im interaktive Redesprachportal, der Talk von Mensch zu Mensch auf OKTalk. Zu Gast ist heute Leo Gabriel. Und er hat ein Thema mitgebracht, die ganze Welt ist ja im Aufruhr, hat ja, ich mag das Wort Corona schon gar nicht mehr hören. Man hört überall und sieht und liest und ja, Masken und was alles für Konsequenzen in unser Leben neu eingetreten ist. Wäre schön, wenn wieder eine gewisse Normalität kommt. Wir hören nicht so viel, was über dem Teich alles passiert. Und Leo Gabriel hat heute in seinem Gepäck den Coronavirus in Lateinamerika. Und ich möchte mal nur ganz kurz anlesen. Es heißt, von der Militarisierung zur Krise. Und die Krise als Chance. Und das sehe ich auch so, dass wir hier ganz neue Wege gehen können und ich hoffe auch gute Wege gehen werden. Er schreibt zum Beispiel, Virenerkrankungen wie Masern, Malaria und auch Chikungunya, das ist eine besondere schmerzhafte Abart der Influenza, sind im katastrophengewohnten Lateinamerika keine Seltenheit. Mit Coronavirus verhält er sich allerdings anders. Obwohl nur ein relativ geringer Teil der Bevölkerung von diesem Virus betroffen ist, in Brasilien wurden bis Mitte April laut CSSE der John Hopkins Universität 16.295 Krankheitsfälle in Chile, 5.546 in Ecuador und Peru je 4.500 und im 120 Millionen Land von Mexiko nur 3.381 bestätigt, hat er nicht nur wie in Europa die ökonomische, sondern auch die politische Rahmenbedingungen schlagartig verändert. Ja, es ist ein riesen Wechsel. Ich möchte ihn jetzt mal begrüßen. Interaktiv sind wir unterwegs. Der Außenchat ist geöffnet. Liebe Hörer, steigt ein. Denn heute gehen wir nicht nur hier in Deutschland, Österreich auf Corona ein, sondern wir wollen mal hören, was wirklich drüben in Mittel- oder Lateinamerika sich vor Ort so zumindest kristallisiert. Und nun sage ich mal einen wunderschönen guten Abend zu dir, Leo Gabriel. Schön, dass du da bist.
Guten Abend, danke für die Einladung und ich hoffe, ihr haltet es noch aus für einige Minuten oder vielleicht auch für 2 Stunden vor euren Bildschirmen zu sitzen.
Ja, Leo, du hast heute ein Thema mitgebracht, bevor ich da aber mit einsteige. Es war ja am 1. Mai ja noch in Wien am Rathausplatz, was da eine Demo für die Versammlungsfreiheit. Das möchte ich nochmal ansprechen. Wie hast du das denn empfunden?
Also wir haben das als vollen Erfolg gesehen, weil es war ja gar nicht so einfach. Im Vorfeld haben sie ja alle Zusammenkünfte dieser Art untersagt, unter dem mehr oder weniger Vorwand, dass das gesundheitsgefährdend sei. Nachhinein ist es dann herausgekommen, dass es gar nicht wahr ist, dass Leute alle zu Hause bleiben müssten mit ihren engsten Familienangehörigen, sondern sie haben damit schon ein gewisses politisches Ziel verfolgt, von dem wir auch sehr viel in Lateinamerika vielleicht noch mehr als hier wissen, nämlich dass der Machtergreifung über die Kommunikation, über die physische Präsenz von Menschen und deshalb war es für uns sehr wichtig, dass wir, nachdem wir genau eine Art von Gesundheitssicherheitskonzept abgegeben hatten bei der Polizei, doch mit dieser Demonstration, mit dieser Kundgebung durchkommen konnten. Und da hat sich natürlich jede Menge von Entrüstung und Kritik freien Lauf gelassen.
Ja, es gibt ja auch Videomaterial darüber auf YouTube. Killis Moore war auch vor Ort, habe ich gesehen. Und ja, schaut da mal rein. Und ich finde, es wäre wichtig, Versammlungsfreiheit. Wir sind in der Corona-Krise. Die Ursache ist ja die Corona-Krise. Leo, wie bist denn du überhaupt dort reingeschlittert mit deiner Wahrnehmung? Wie hast du diesen ganzen Prozess, sage ich mal, bis heute hier für dich wahrgenommen, die Corona-Krise?
Naja, ich bin so um den, glaube es war am 10. März, bin ich im Flughafen Schwechat angekommen, aus Lateinamerika kommend. Ich habe dann einen Film über die Migranten in Honduras gedreht und war auch in Mexiko unterwegs, wo ich das Weltsozialforum vorbereitet, zusammen mit mexikanischen Kolleginnen und Kollegen. Und für mich war das dann zunächst einmal eine große Überraschung, eine Art von Schock, weil ich habe ja schon mehrere Epidemien, in Lateinamerika ist das ja keine Seltenheit, mitgemacht, aber so, dass dann eine ganze Gesellschaft sozusagen im Freeze-Frame sich auflöst. Das war doch das erste Mal, dass ich das auf diese Art und Weise kennengelernt habe.
Ja, und den Verlauf jetzt so, die Corona-Krise, es wurde ja erst Unsicherheit in Österreich gesagt, dann wurden die Maßnahmen verschärft und jetzt rudern sie zurück. In Deutschland höre ich, dass die Maßnahmen von der Regierung mehr verschärft werden sollten, jedoch die Bundesländer, die Richter, Entschärfung machen und die brutalen Bilder, die ich in Berlin, Erfurt, München, Stuttgart, Dortmund gesehen habe, die möchte ich gar nicht groß hervorheben. Es ist nur traurig, wenn friedliche Menschen da sitzen, meditieren sogar und sie werden einfach ja, brutal umgeknüppelt. Das sind am vergangenen Wochenende vom 1. Mai bis heute, bis gestern Aufnahmen gewesen, wo ich dann sage, was ist hier passiert? Haben wir überhaupt keine freie Meinung mehr? Und auch das Grundgesetz in Deutschland wird einfach nur aufrecht gezeigt und die Polizei sieht das als politische Veranstaltung und man darf das nicht tun. So habe ich die Aussagen bekommen. Wie siehst du das?
Ja, genauso auch, dass das unerhört ist, wie in einem Kontinent, das sich vorgenommen hat oder dass es immer nach außen hin angibt, besonders demokratisch zu sein, dass es sich verhält, so wie wenn in anderen Kontinenten, die Leute, die unter einer Militärdiktatur leben, die wissen, für die ist das keine große Neuigkeit. Ich werde ja auch dann jetzt berichten darüber, wie das in verschiedenen Ländern aussieht. Aber es ist doch ein Schock zu wissen, dass Europa mit so einer langen Tradition, einer demokratischen Tradition, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, dass solche Maßnahmen überhaupt akzeptiert werden von der Bevölkerung. Anscheinend akzeptiert die Bevölkerung, zumindest bei uns in Österreich, steigt der Beliebtheitswert des Herrn Bundeskanzlers durch diese forsche und kaltblütige Art aufzutreten schon, und das muss einem zu denken geben. Ich will ja nicht so weit gehen wie Ken Jebsen, der sagt, das sind sozusagen die Vorboten von 1933, aber es ist schon etwas, wo wir reagieren müssen, bevor es zu spät ist.
Das ist richtig. Wo die Corona-Krise angefangen hat, ich weiß nicht, ob es richtig ist, man hat ja früher die BRD GmbH gehabt. Es gibt so eine Art Firmenregister, das nennt sich UPIC. Dort stand das drin, auch Österreich betont stand drin. ist auch nicht mehr der Fall. Heute kommt meine Information zu mir, dass in der BRD keine Personalausweise und Reisepässe mehr ausgestellt werden. Das war heute nicht die Absprache des Themas, aber ich bin jetzt noch im Fluss, weil das heute noch zu mir gekommen ist. Hast du da A von gehört? B, was könnte das bedeuten, wenn die Deutschen ihre Personalausweise oder Reisepässe nicht mehr verlängern können?
Das ist unerhört, weil das ist ja sozusagen das Minimum, das absolute Minimalrecht eines Staatsbürgers ist, seine Identität ausweisen zu können. Und wenn das der Staat nicht mehr leistet, dann anonymisiert er ja die eigene Bevölkerung.
Das lassen wir jetzt mal stehen und wir beobachten mal diese Meldung weiter. Ob da was Wahres dran ist, das möchte ich hier noch unter ein großes Fragezeichen stellen. Denn nicht alle Informationen sind ja auch immer zuverlässige Quellen. Aber wir sind mal am Ball dabei. Leo, Lateinamerika, Brasilien, Argentinien. Man hörte eine Zeit lang die Quarantäne, so von meiner Wahrnehmung her aus. Und dann wurde das irgendwann mal gebrochen. Und die Leute sind einfach auf die Straße gegangen. Ist diese Information von meiner Seite aus richtig?
Naja, so, dass sie einfach auf die Straße gehen konnten, das war das nicht der Fall. Sondern überhaupt, man muss einmal sehr stark unterscheiden. Lateinamerika ist ein ganzer Kontinent und es ist sehr schwierig, über Lateinamerika so im Allgemeinen zu sprechen. Es wäre so, als würde man Ungarn und Österreich gleichsetzen, als würde man Frankreich mit England gleichsetzen und so. Das sind ja alles große Unterschiede, wie wir das hier wissen. Und deshalb würde ich mal sagen, es gibt verschiedene Typen der Reaktion von Seiten der Regierungen. Die einen haben diese Pandemie ausgenutzt, um die ohne dies schon sehr mächtigen oder wieder mächtig gewordenen Militärs zu stärken und mit, manche sagen, einem Autoritarismus, aber es ist mehr, es hat schon sehr diktatorische Züge, wo die Präsidenten die Militärs auf die Straße schicken und sich da ein Vergnügen daraus machen, unter dem Vorwand, gesundheitspolitisch tätig zu sein, alles manches Mal sogar zurückzuschießen, weil dann die Militärs auch Leute durchaus physisch bedrohen in ihre eigenen Häuser. Das ist zum Beispiel in Honduras der Fall, wo in einer Hausgemeinschaft nur ein Mensch überhaupt das Recht hat, außer Haus zu gehen, um Einkäufe zu erledigen. Niemand darf mit einem Auto fahren, sondern nur in den Weg zum Markt oder Supermarkt. Die Märkte haben ja meistens auch schon geschlossen und wird genau beobachtet, und wenn er dann woanders seinen anderen Weg einschlägt, wird er verhaftet. Natürlich ganz besonders in den Abendstunden gibt es, wie sagt man, so eine Feuereinstellung, Ceasefire. Und es gibt jede Menge auch von Leuten, also sicherlich über 1000, die jetzt im Gefängnis noch nach wie vor sitzen, weil sie sich dieses Vergehens zu Schulden kommen hat lassen. Also es ist dadurch eigentlich, das Land wird in eine Art von Gefängnis verwandelt. Das ist so der Fall, wo es die Regierung in der Vorzeit ganz besonders zu tun gehabt hat mit widerständigen sozialen Bewegungen, wie etwa zum Beispiel in Bolivien, wo ein Putsch stattgefunden hat, der den Evo Morales, den indigenen Präsidenten, entmachtet hat. Dort ist es so, dass in den indigenen Bewegungen, die der Bewegung vom Evo Morales, die dort MAS heißt, Movimiento al Socialismo, ganz besonders stark vertreten sind, dort gibt es richtig Militärbataillone, die das Land besetzt halten und ebenso wie in einer Diktatur eben nicht im ganzen Land, sondern in den verschiedenen Regionen. Da muss man auch sehr stark unterscheiden, wer ist da jeweils auch als Gouverneur am Ruder. Also das sind diese Militärs. Ich habe gerade in was Kolumbien betrifft, die neuesten Statistiken, die aufgezählt haben, wie viele Leute von den sozialen Bewegungen, führenden Figuren mit Namen und einer ganzen Laufbahn, wie bei uns, weiß ich, politische Aktivisten, die eben aufgrund ihres Einsatzes von der Bevölkerung sehr geschätzt sind, dass man von denen 75 plus 16 plus, also dass man seit Jahresbeginn etwa 150 von denen, aber nur von den absoluten Führern dieser Bewegungen umgebracht hat, weil es dort einen Friedensprozess gegeben hat und dieser wurde dann von dem gegenwärtigen Präsidenten nicht in den Papierkorb, kann man ruhig sagen, geworfen und er ließ die Paramilitärs reaktivieren, die an sich laut Friedensverträgen sich schon hätten entwaffnen sollen und auf die Volksbewegungen und die Führungen der Volksbewegungen dort einschlagen. Es ist ganz interessant, dass ich immer wieder frage, also wie ist denn das jetzt rein gesetzlich gesehen? Darf die Polizei Menschen niederschlagen und vor allen Leuten, dürfen die das überhaupt? Und daraufhin sagt man mir, du wirst lachen. Die Polizei dürfte das nicht tun, tun sie aber trotzdem. Aber die Armeen, die Soldaten dürfen das, weil sie die Unbotmäßigkeit der Leute in der Bevölkerung irgendwie als eine Art Eingreifen eines fremden Elements ansehen. eigenartigerweise, und da komme ich jetzt zu einem Fall, der sehr komplex ist, vielleicht der komplexeste von allen, ist in Mexiko die Situation etwas anders gelagert. Dort gibt es einen Präsidenten, der mit großer Stimmenmehrheit, nachdem er dreimal die Wahlen aberkannt worden sind, im Juni vor 2 Jahren zum Präsidenten, der Andrés Manuel López Obrador, und der hat von vornherein gesagt, wir können uns diesen Shutdown, den die Europäer da predigen, also mit Ausnahme von Schweden, können wir uns nicht leisten in Mexiko. Und ich möchte nicht haben, dass die Corona-Pandemie durch einen Hungerpandemie ersetzt wird. Denn die Leute müssen ja von etwas leben. Das vergisst man, hat man hier im etwas reicheren Europa, wie reich wird man ja noch sehen, völlig außer Acht gelassen. Dort hat man einfach die Laden dicht gemacht, ohne Rücksicht auf ökonomischen Konsequenzen, die das haben könnte. Das heißt, es ist in Mexiko vielfach auch den einzelnen Gemeinden überlassen gewesen, den Selbstschutz zu organisieren. Und da hat es Brigaden gegeben, die aufs Land gegangen sind und gesagt haben, also sagt es den Kindern, sie sollen Hände waschen, Abstand halten und alles das, was man bei ihnen hört. Aber sie haben es den Gemeinden überlassen. Und dort, wo die Leute gesagt haben, wir können das so nicht machen, weil wir müssen auf den Markt gehen, um unsere Produkte anzubieten und unsere Tortillas zu verkaufen und Mais und Bohnen und so weiter zu bekommen. Wir müssen dorthin gehen, hat man sich auch relativ in Ruhe gelassen. Jetzt gab es aber mehrere Reaktionen auf diese, sagen wir, liberale Haltung der mexikanischen Zentralregierung. Eine der unglaublichsten Reaktionen ist im Norden, die sind also traditionellerweise schon seit Jahrzehnten die Drogenbarone, die dort das Sagen haben. Und sieh mal einer an, plötzlich fangen die Narcos, also die Drogenhändlerbanden, an, Lebensmittel zu verteilen und den Samaritaner zu spielen. Und vielleicht habt ihr schon etwas gehört von einem berühmten Drogenboss mit dem Namen Chapo Guzman, der jetzt in den USA im Gefängnis sitzt, der hat dessen Konterfei, dessen Bild ist auf diesen Care-Paketen, auf diesen Esspaketen, die sie überall verteilen auf die, an die Leute, abgebildet. Und es war sogar so, dass der Präsident zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil man ja auch dort weiß, dass die besonders gefährdete Persönlichkeiten Personen sind die über, weiß ich, dort ist man ja schon alt, wenn man 60 ist, die über 60 sind. Der Präsident ist hingegangen und hat die Mutter des Chapo Guzman besucht und ihr die Hand geschüttelt und hat gesagt, warum nicht? Wenn jemand sich im Sinne der Bevölkerung aufführt, auch wenn er sonst ein Krimineller ist, so ist das irgendwie okay. Das hat natürlich eine große politische Kontroversen ausgerichtet. Es gibt aber auch andere Situationen, zum Beispiel in El Salvador. Das wird immer bezeichnet, weil es das kleinste Land von Lateinamerika ist, der Däumling El Salvador in Zentralamerika. Die haben einen Präsidenten, auch einen neuen Präsidenten, der schon ein paar Mal aufgefallen ist durch seine diktatorische und sehr impositive in jedem Sinn Haltung gegenüber der Bevölkerung. Der hat, weil es ja ein Problem ist mit all diesen vielen Leuten, die da im Gefängnis sind, die sogenannten Maras, die Banden, die dort sind, dass er die zusammengepfercht mitten der Corona-Epidemie, kann man sich vorstellen, was das für Resultate nach sich ziehen wird, hat und nackt ausgezogen hat und wirklich ganz niederträchtig behandelt hat. Und am vergangenen Freitag haben diese Maras plötzlich in der Hauptstadt, mir nichts, dir nichts, 84 Menschen umgebracht und haben jeden Tag ungefähr die Anzahl einfach ermordet auf der Straße, um das als Druckmittel im Krieg gegen den Präsidenten Bukele, heißt er, zu verwenden, worauf der Präsident Bukele genau das gemacht hat, was der philippinische Präsident auch gemacht hat, nämlich er hat den Schussbefehl an alle Sicherheitskräfte im Land erteilt, einfach die Maras zu erschießen. Und das führt nun zum Beginn eines gewaltigen Blutbads, wenn man sich dessen Ende man noch nicht absehen kann. Also das ist das tief, das ist das tiefblutrote, blutgetränkte Territorium, das ist so fleckerteppichartig in den verschiedenen Konfliktsituationen gibt.
Die Madas, das ist eine Gruppe. Wofür stehen die denn ein? Und die Corona-Krise ist die Ursache, dass man dann so einen Schießbefehl gibt, aufgrund von gewissen Maßnahmen, die man einhalten sollte, die man nicht einhält von den Madas. Ist das möglich?
Die Maras sind Banden. Es ist so, dass ganz besonders in Zentralamerika, wo ich ja lange gelebt habe, vielleicht mit Ausnahme von Nicaragua und Costa Rica etwas, hat ein junger Mensch praktisch nur zwei Möglichkeiten, um seine Zukunft zu gestalten. Entweder er schließt sich einer dieser Gruppierungen an, den sogenannten Maras. Und da gibt es die Mara 18 und die Mara 23. Das sind verschiedene Verbände, um Leute auszurauben, zu erpressen. Das sind richtige Profis, das sind so clanartig organisierte Verbrecherbanden. Entweder erschließt sich einer von denen an oder er sucht das Weite, und das haben ja in letzter Zeit immer mehr Menschen gemacht, um irgendwie sich durchzuschlagen in die USA, über Mexiko und ganz entsetzliche Bedingungen, wo auch sehr viel Gewalt mit im Spiel ist. Aber ein normales Überleben, auch wenn man die Rechnung zusammenzählt, wie viel verdient jemand und was wird ihm dann abgeknöpft und die Steuern und auf der anderen Seite auch die Verbrecher, die einem immer wieder jedes Geschäft kaputt machen und umbringen und so weiter. Es gibt keine Normalität. Deshalb muss man auch immer berücksichtigen, dieser Coronavirus in einem Umfeld wie diesem hat natürlich eine noch fürchterlichere Auswirkungen als in einem Land, wo mehr oder weniger halt eine friedliche Bewegung ist, wenn sie auch nicht immer demokratisch ist, aber es ist zumindest ein ruhiges Umfeld, das bei uns besteht. Während dort treibt dieses Virus eine Spaltung in die Gesellschaft, wo vielleicht die Mittelklassen sich mehr oder weniger so retten können wie bei uns. Die gehen halt dann nicht außer Haus. Die haben ja meistens auch ganz anständige Häuser, vielleicht sogar manches Mal ein bisschen schöner als bei uns, die Mittelklasse. Aber der überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung, die müssen von der Hand im Mund leben. Die müssen, für die ist das Wort Überlebenskampf jetzt nicht ein Symbol, wo man bei uns manches Mal sagt, ja, ach Gott, das ist ein Überlebenskampf, weil ich keinen Job habe oder weil ich gerade irgendwie eine Flaute in meinem Geschäft habe oder so. Nein, die haben für sich und ihre Familien oft tatsächlich an einem oder anderen Tag nichts zu essen. Und wenn dann das Virus dort eingreift, dann winken keine, auch wie immer niedrig gehaltene Arbeitslosengelder oder Grundeinkommen oder sonst irgendetwas, sondern der Staat erklärt sich dafür nicht zuständig, ganz einfach. Deshalb ist in diesen Ländern die Krise, die ja eine multidimensionale Krise. Ich sage immer, man heutzutage immer redet von dem Multiorganversagen, an dem viele Patienten sterben, wo man dann nicht genau weiß, ist das jetzt das Herz oder die Lunge oder hat der Zucker gehabt oder dass diese, es gibt nicht nur eine multiorganisches Versagen, sondern es gibt auch ein multidimensionales Krise der gesamten Lebenswelt. Also es ist zum Beispiel völlig unvorstellbar, dass sich Leute, so wie bei uns einmal, wie lang war das jetzt, 47 Tage, nicht außer Haus gehen können. Das ist ein Luxus. Den kann sich dort nur die Mittelklasse leisten, aber nicht oder diejenigen, die halt irgendwelche Rücklagen haben. Und das brodelt jetzt. Das brodelt von unten und deshalb ist es ja so schwierig, auch irgendwelche konkrete Zahlen. Ich habe das daher von der Johns Hopkins Universität angegeben, aber das stimmt überhaupt nicht, kann auch gar nicht stimmen, denn es meldet niemand, wenn der eine oder der andere jetzt an diesem Virus erkrankt ist. Es ist auch die gesamte Gesundheitsversorgung ist im Eimer und die Leute vermeiden es tunlichst, in ein Spital zu gehen, denn sie wissen, dort wird man noch eher mit etwas angesteckt, als dass man geheilt wird. Das ist übrigens, haben Sie mir erzählt, jetzt auch, was Italien betrifft, der Fall gewesen, dass viele Italiener, nicht nur, weil die Spitäler überfüllt wären, gewesen wären, sondern dass viele Italiener nicht in der Lombardei und so weiter, nicht ins Spital gekommen sind, weil sie gesagt haben, ja, dort stirbt man ja an den Spitalsverseuchungen, die es da gibt. Denn in Lateinamerika ist die Zweiklassenmedizin so weit fortgeschritten, dass man das öffentliche Gesundheitswesen überhaupt kaputt gespart hat. Und daran haben sehr viel Schuld daran, hat der Internationale Währungsfonds, die großen Finanzinstitutionen, die Kredite unter der Auflage an die einzelnen Länder gegeben haben, dass sie die sogenannten unproduktiven Prozesse, Erzeugnisse abschaffen. Und was ist unproduktiv? Das Gesundheitswesen und das Erziehungswesen. Deshalb haben wir die dort zu Tode gespart und in dieses Feld ist nun vorgerückt das Virus und die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Die Krise wird deshalb nicht so als nur Gesundheitskrise betrachtet, sondern auch als im höchsten Grad als eine Wirtschaftskrise. Nur einige Beispiele. Es ist statistisch nachweisbar, dass in den meisten Ländern von Mittelamerika und auch Mexiko und teilweise auch in Südamerika, dass die wichtigste Einnahmequelle von die Transferleistungen der Männer oder manches Mal auch Frauen, die in den USA oder in Spanien oder sonst wo, die halt es geschafft haben, im Norden legal oder illegal zu arbeiten, und die schicken dann einen Teil oder sogar einen Großteil ihres Einkommens an ihre Familien, in Mexiko, Zentralamerika. Nun gibt es aber in den USA, wo die meisten von denen sind, also es gibt verschiedene Länder, wo mehr Leute in den USA leben als im eigenen Land. In den USA ist die Krise auch angekommen und es gibt auch Arbeitslosigkeit. Und die ersten, die um ihren Job bangen müssen, sind die Lateinamerikaner, die dort arbeiten und daher nichts mehr zurückschicken können. Also es ist unglaublich, wie sich diese Krise verschärft und verhärtet hat. Jetzt gibt es noch ein paar Länder, die ich gerne erwähnen würde. Eines ist Brasilien. Brasilien eine ganz eine kuriose Situation, weil da ist ein Präsident, Jair Bolsonaro, sehr stolz darauf war, dass er erkannt hat, dass dieses Virus überhaupt niemanden Schaden zufügen kann. Der hat immer so gesagt, das ist eine Art von Grippe. Zumindest so lange, bis dann er wohin gefahren ist und die Leute, mit denen er zusammen war, selbst infiziert worden sind. Und sein Gesundheitsminister hat ihn, das ist ein bisschen so wie Trump und der Fauci in den USA widerspricht sogar manches Mal dem Trump, was der Trump irgendwie als Übervater duldet. Während also der Bolsonaro, da hat es Krach gegeben mit dem Gesundheitsminister und er hat den einmal entlassen und dann ist er wieder auf Druck der Militärs zurück ins Amt gekommen. Interessant, dass da auch die Militärs sehr stark im Spiel sind in der Machtposition von Brasilien. Ist dann also von den Militärs irgendwie zurückgepfiffen worden, der Präsident. Und die Leute selbst sind ganz entrüstet, weil sie selbst über das Fernsehen und von anderen Ländern die Berichte gesehen haben, dass man irgendwas tun muss, um sich zu schützen. Und jeden Tag, so haben sie mir erzählt, um 6 Uhr abends, so wie man bei uns die Heldinnen der Arbeit beglückwünscht, haben sie in ihre leeren Töpfe, um gegen den Bolsonaro zu protestieren, der, glaube ich, jetzt nach Umfragen einen Beliebtheitsgrad von um die 10% hat. Also da, auch hier wirkt sich das Virus aus als ein politisches Virus. Der Virus ist also ein gesundheitliches Virus, ein ökonomisches Virus, ein politisches Virus und das alles unter, digamos, dem Vorzeichen von angeblicher Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, die Gesellschaften werden in sich selbst, sind in einem Auflösungsprozess begriffen. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, und was können wir dazu tun? Und da muss ich wirklich daran denken, in aller Bescheidenheit, glaube ich, mit zwei als drei Kolleginnen, Journalistenkolleginnen, bin ich der Einzige, der über Lateinamerika in Zeiten der Viruskrise Berichte anbietet. Aber in den Mainstream-Medien, wie weiß ich zum Beispiel, dem Standard oder der Presse oder sowas, findet das kein Interesse. Warum nicht? Weil jetzt das Virus auch bei uns dazu führt, dass jedem sein, wie man so schön sagt, das Hemd näher ist als der Rock. Warum soll ich mich jetzt kümmern um Afrika, um Lateinamerika? Ja, wenn wir selber hier diese Probleme haben und auch werde ich jetzt meine Arbeit verlieren, meinen Job verlieren oder nicht? Oder werde ich jetzt krank werden oder nicht? Die Leute sind ja das nicht gewohnt da sind die Lateinamerikaner schon anders. In Lateinamerika denken die Leute viel mehr an, was in anderen Ländern passiert, als wir daran denken, was dort in Lateinamerika passiert. Das ist irgendwie, der Virus hat auch zur Folge, dass diese Globalisierung sich doch als relativ, zumindest bei uns, als relativ schmale Tünche herausgestellt hat. Dass das zwar schön, wenn man so eine Weltkugel zeichnet und da ist aber in Wirklichkeit geht es jedem um seine eigene Geschichte, dieser Individualismus. Und das zeichnet sich auch irgendwie, reflektiert sich auch, nur um die Unterschiede ein bisschen plastisch zu machen, zwischen Europa und Lateinamerika. Ich meine, in Mexiko oder sonst wo, dann schließen sich eben die Nachbarn so richtig zusammen und organisieren ihr eigenes Leben und Überleben und so. Hier gibt es doch, und das ist sehr begrüßenswert, viele junge Menschen, die einkaufen gehen für die ältere Generation. Ich sage nicht, dass das völlig abhanden gekommen ist, aber es wird dann gleichzeitig immer wieder und vielleicht gar nicht so zu Unrecht Forderungen an den Staat erhoben, der soll das alles organisieren. Deshalb haben wir ja die Regierung. In Lateinamerika würde es niemandem einfallen, ernsthaft daran zu denken, dass die Regierungen oder die Staaten das Überleben der Bürger garantieren sollte oder würde. Das ist ganz dazu, das hat es in der Kolonialzeit nicht gegeben und auch danach nicht. Und warum soll es jetzt wegen des Coronavirus diese Dinge geben? Ja, entschuldige, bin jetzt so ins Plaudern gekommen. Aber ich wollte mal so einen Überblick geben. Wir können natürlich auch noch über Argentinien und Paraguay und andere Länder
Ja, das möchte ich auch,
sprechen.
Leo. Das machen wir aber nach der Musikpause, würde ich sagen, oder?
Gut.
Wunderbar. Und dann machen wir das Mikrofon zu und wir werden jetzt den ersten Song einspielen. Und das ist Aliyah Production Amazon Music Track 1, was lateinamerikanisch ist, denke ich. Habe ich aus Paraguay bekommen vom Henning Naturdesign. Musik einfach mal ab. Ich hoffe, Leo und euch draußen gefällt dieser Song. Thank you. Ja, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Danke, Henning aus Paraguay. Ja, er hat mir auch einiges erzählt aus Paraguay. Die Quarantäne, Polizei ist singend durch die Straßen gegangen, haben getanzt, Videos gemacht und ja, es war zwar nicht ganz angenehm, so sagt er, diese Quarantäne, was heute ist, ich habe ihn eingeladen, aber ich erreiche ihn nicht. Mir kommt es vor, als wenn momentan das Internet Richtung Paraguay gar nicht existiert. Ich weiß es nicht. Ihr seid heute bei Leo Gabriel, Coronavirus. Und da heißt es heute Lateinamerika. Leo, ich habe so einiges verstanden, ne? So, wenn mich die Menschen so hören, bei uns heißt es ja zwar auch arm und reich, jedoch bei uns auch Mittelstand. Bei uns hat der Mittelstand momentan viel zu knausern. Das Soziale wurde in unserem Gefilde Europa meistens auch nicht wirklich gefördert, jedoch mehr Basis wie in manch einem möglicherweise lateinamerikanischen Land. Jetzt kam es zur Ausgangssperre, arm, reich, noch größer die Schere. Und jetzt so wie bei uns, ja, unsere vielen Tage, die wir zu Hause waren, kann man schon schneller verkraften. Und die lateinamerikanischen Menschen sind ja dann ohne Geld und ja, und deswegen gehen sie auf die Straße trotz Ausgangssperre. Das heißt, sie sind potenziell in Gefahr. Das habe ich so verstanden, richtig?
Ja, sehr gut, sehr gut. Ganz genau, so ist es.
Ja, und das sind ganz andere Verhältnisse. Sie wollen ja leben und dementsprechend versuchen sie ja Geld, Essen und was auch immer sie zum Leben unterhalt bekommen können, dementsprechend zu holen, was man auch verstehen kann. Das würde hier jeder andere auch tun wollen, weil es ja auch Existenzen sind. Ja, was ich sonst so beobachte in Latein, Mittelamerika, die Abhängigkeit zu Amerika. Und dort können keine Geldtransfers mehr laufen. Das ist dann wohl eine Entscheidung auch, wenn ich das mal so betrachten darf, von Donald Trump, weil der ja auch die Mauer aufgebaut hat. Jedoch hat er auch Tunnel entdeckt, wo man halt Menschenhandel entdeckt hat, so laut meiner Information. Bitte nicht glauben, selber recherchieren, sage ich immer. Das sind zumindest Informationen, die mir rübergekommen sind, weil Donald Trump macht ja da richtig zu. Er begründet es auch mit Menschenhandel. Das habe ich gehört. Wie siehst du das?
Naja, das ist ja für uns nichts Neues. Unser Bundeskanzler hat immer gesagt, wenn diese Rettungsboote im Mittelmeer auftauchen von verschiedenen NGOs, dass die dasselbe sind, die den Schleppern wie sagt man, Vorschub leisten. Also jeder, der irgendwie den Flüchtlingen hilft, ist von vornherein irgendwie ein Menschenhändler oder so. Ich habe da schon eine andere Meinung dazu, ganz besonders was den zentralamerikanischen Raum, aber das würde uns ja auf ein anderes Thema führen, zu einem anderen Thema, zu dem dann jetzt.
Ja, das lassen wir mal so stehen. Es war nur so eine Hypothese, das nochmal mit reinbringen. Corona-Krise wird ausgenutzt, habe ich gehört. Und einige sind Opfer und einige Profiteure, auch in Lateinamerika besonders, so wie vermutlich auch hier.
Ja, wie immer sind also irgendwie die, die im Finanzsektor tätig sind, die Spekulanten und so weiter, die haben genügend Ressourcen, um dann rechtzeitig Geld abzuziehen von irgendwo und woanders hineinzustecken. Das ist eine ganz eine eigene Welt, die mit der realen Wirtschaft sehr wenig zu tun hat.
Ja, Leo, du hast vor der Musikpause gewacht, du wolltest ein bisschen auch über Paraguay erzählen. Meine Frage ist aber auch, man hört da gar nichts von, was ist mit Kuba? Gibt es da auch solche Maßnahmen? Hast du da Erfahrungen oder auch Infos dazu?
Kuba ist ein sehr interessantes Beispiel, weil Kuba hat im Unterschied zu den meisten oder fast allen lateinamerikanischen Ländern ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, das sogar auf gewissen Gebieten, wie zum Beispiel eben der Epidemiologie, Europa voraus ist, ein paar Schritte. Da gibt es das Beispiel von einer Medizin, die heißt Interferon Alpha 2b.
Interferon, das kenne ich, das ist bei der Hepatitis mit eingesetzt, also Lebererkrankung.
Genau. Und das hat man eben auf experimentelle Art und Weise, hat man das mit dem Coronavirus Covid-19 in Verbindung gebracht und erstaunliche Resultate erzielt. Was ich gehört habe, ist, dass es in Südkorea dieses Medikament sehr erfolgreich eingesetzt worden ist und auch in anderen Ländern. Das hat ja wahrscheinlich schon jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer gehört von den kubanischen Ärzteteams, die in vielen verschiedenen Ländern Hilfestellung leisten, zum Beispiel eben auch in Italien in der schlimmsten Zeit. Und die haben auch, die sind nicht nur jetzt als medizinisches Betreuungspersonal, sondern die haben auch Medikamente mit. Interessanterweise gibt es da ein Spiel hinter den Kulissen, das ich nicht genau durchschaue, dass Deutschland, also Angela Merkel, an dieses Interesse hat, an diesem kubanischen Interferon. Aber Trump meint, es wäre doch ausgeschlossen, wenn man einem kommunistischen Land wie Kuba da diese Hilfe zukommen lassen würde, weil wenn das in großem Ausmaß verkauft wird nach Deutschland, so wäre das natürlich eine große Einnahmequelle auch für Kuba, für Kuba und die Regierung und überhaupt das System. Und deshalb, das ist das Letzte, was ich gehört habe, dürfte nun Kuba und China einen Kanal eröffnet hat, sodass dann vielleicht auch dieses Interferon nach Deutschland kommen kann und damit wahrscheinlich auch nach Österreich. Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist etwas, was sehr wichtig ist für die Beurteilung dieser Krise. Von Anfang an, auch bei uns, der Bundeskanzler, gleich vom ersten Tag an, wurde hier gesagt, die Pandemie wird dann zu Ende sein, wenn es eine Impfung gibt. Also man hat immer nur bis zum heutigen Tag beobachten. Wäre wichtig, dass man das beobachtet. Von daher haben offizielle Quellen reden nur von Impfung und reden nicht von Medikamenten, Medizinern, von anderen Mitteln, die tatsächlich auch den Coronavirus, würde mal sagen, laienhaft zähmen könnten. Und die gibt es. Also da gibt es die Geschichte mit dem Chlordioxid, das in verschiedenen Ländern von Afrika, etwa in Uganda, hauptsächlich in Schwarzafrika zum Einsatz gekommen ist, aber auch andere Mittel, deren Namen ich jetzt nicht präsent habe. Es ist
Ja,
übrigens
das ist der Jim Mumble und auch der Professor Dr. Andreas Kalka hat das gesagt. Das ist das MMS. Donald Trump hat das
genau.
Hydrochloridoxid oder so ähnlich genannt. MMS mit Erfolg eingesetzt worden sei. So wie nochmal zum Interferon möchte ich noch eines mitteilen, dass in Deutschland die Drogenentzugsstation mit Interferon bei Hepatitis C noch, bevor man eine Transplantation bekommt, noch die Möglichkeit durch diese Interferontherapie die Leber wieder rettet, indem man die dementsprechenden Zellen anregt, wieder sich zu regenerieren. Also das Interferon existiert schon seit mindestens 2000 und sage ich mal, zwei, drei herum gibt es das schon in den Krankenhäusern, in den Psychiatrien, auf der Drogenentzugsstation.
Also ist, ich selber kann mir jetzt auf meine Fahne heften, dass ich einen Kontakt hergestellt habe zwischen dem Dr. Kalka und der nicaraguanischen Regierung. Und dann mal schauen, was dabei herauskommt. Und es wäre ja interessant. Aber was mich wundert, ist, dass bei uns eben diese Mittel nicht nur nicht angewandt werden, sondern sogar bekämpft werden unter der Vorgabe, ja, das sind Charlatanerien, das gibt's gar nicht wirklich und erfinden alles Mögliche. Nun, gibt es eine einfache Rechnung, so einfach wie 1 und 1 ist 2. Seit dem Ausbruch der Pandemie hat sich nicht nur Bill Gates, sondern auch andere zu Wort gemeldet, die diesen Impfstoff entwickeln. Also verschiedene Big Pharma Unternehmungen. Und
Roche, noch gestern bekannt gegeben worden oder heute von Herrn Spahn, dass Roche an einen Impfstoff schon, glaube ich, hat, so hieß es.
werden wir schauen. Und das ist natürlich das große Geschäft, weil wenn der Bill Gates großspurig behauptet, sobald es da ist, lässt er, so als wäre er der Herrscher der Welt, lässt er 7 Milliarden Menschen impfen, dann weiß man, was das für Geschäft, was das für Einkünfte nach sich zieht. Und das ist auch der Grund, warum die großen Pharmaindustrien die Mittel zur Bekämpfung des Coronavirus, also nicht Impfung, sondern die Arzneimittel, im Groben gesagt, verhindern will, damit sie dann das große Geschäft machen. Wir haben ja schon gesehen, wie das vor ein paar Jahren bei der Schweinegrippe der Fall war, wo auch diese Pharmaindustrie in großem Stil da eingesprungen ist und eingesetzt hat. Also das hat alles eine Verquickung auf der einen Seite der Kampf der Giganten der Pharmaindustrie um eine Impfung, auf der anderen Seite der Überlebenskampf der Menschen, die übrigens sehr wohl wissen, zum Beispiel, ich bin an sich mehr mit Lateinamerika zu tun als mit Afrika, aber ich habe mich da auch etwas schlau gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass im Unterschied zu anderen Kontinenten wie eben in Europa sich das Virus nicht so rasch ausbreitet. Das kann natürlich darum, wie ich schon vorher gesagt habe, damit zu tun haben, dass es einfach die Information nicht gibt, wie viele Leute denn wirklich infiziert wird. Aber, und das haben mir Afrikanerinnen und Afrikaner gesagt, was ich sehr interessant finde, dass sie gesagt haben, ja, wir haben ja alle schon einmal die Malaria gehabt. Und wer die Malaria hat, hat Antikörper entwickelt, die auch vor diesem Coronavirus schützen. Ich sage das einfach neutral, Anführungszeichen auf und an. Ich bin kein Experte, der das überprüfen kann. Ich kann nur sagen, aber es ist zumindest eine interessante Perspektive auf diesen.
Die bestätige ich auch, diese Perspektive. Nochmal auf Bill Gates auch nochmal zu sprechen zu kommen, ne? Das will ja auch nicht jeder gerne hören. Man braucht ja nur nach Äthiopien schauen, was dort geimpft worden ist und wie viele Menschen dort gestorben sind. Also das darf man hier auch mal erwähnen. Und die Nebenwirkungen durch Impfung, wir wissen, auf der einen Seite steht das große Geschäft und auf der anderen Seite will man überhaupt nicht über Impfschäden oder Tote reden. Das sollte man auch beherzigen. Und du hast vollkommen recht, das Malaria mit MMS. Ich kenne selber in meinem Freundeskreis viele Familien, nicht nur eine Familie, mehrere, die schon seit Jahren das MMS in der abgeschwächten Form nehmen und niemals erkrankt sind an Schnupfen oder irgendetwas. Ja, und darunter auch die älteren Leute, Oma wie Opa oder Kinder oder auch normale lebenden Mittelalter, sage ich jetzt mal. Das möchte ich einfach mal nur mit reinbringen. Also es muss schon etwas daran sein. Und ich selber komme ja aus der Pflege und damals mit der Schweinegrippe, Vogelgrippe, da hieß es ja auch, Pflegepersonal hat die freie Wahl, sich zu impfen. Über 90% des Personal, so wie Ärzte, haben gesagt, nein, ich gebe mir doch kein Quecksilber und Aluminium rein. Das haben die mir gesagt. Das sind Fakten, sind das. Also man dürfte jetzt auch mal drüber nachdenken, was eine Impfung letztendlich bedeutet. Eine Lebend-Einfach-Impfung ist was anderes wie ein Cocktail oder vor allem die schädlichen Inhaltsstoffe wie Aluminium und Quecksilber. Das darf man sagen. Und dann hört man auf der anderen Seite, dass es sogar zwei Impfstoffe gibt. Einmal einen sauberen, der ist aber nur für die besseren Leute in der Gesellschaft gedacht. Und das andere mit Quecksilber und Aluminium, das gehört dann für die Masse heraus. Ich denke mir, wenn man sich nicht auskennt, ist das ein schwieriges Thema. Deshalb sage ich ja, wir sollen auf die auch nicht nur vom System Wissenschaftler hören, auch auf Professoren, Doktoren, denn das ist ja auch deren Arbeit ihr Leben lang gewesen, die dann natürlich nicht anerkannt werden. Ich kann alles glauben, aber glauben heißt nicht wissen. So möchte ich das mal hinstellen.
In Zeiten wie diesen, wo parallel zu diesem dieser Gesellschaftsspaltung und auch ein Propagandakrieg im Augenblick am Toben ist, wo man also, es gibt so wenig verlässliche Daten, dass fast jede Behauptung Propaganda auf der einen oder auf der anderen Seite ist. Ich kann mich erinnern, da war ich noch in Lateinamerika, wie dieses diese Epidemie in Wuhan und dann in China ausgebrochen ist. Und da kam irgendwo zum ersten Mal die Nachricht auf, dass es irgendeinen Sportwettkampf im Oktober vergangenen Jahres gegeben hat, wo auch US Sportler daran beteiligt gewesen sind.
Ja, Okay, ich werde mal, Leo, schauen wir mal, ob wir eine Stimme hören aus dem Zuhörraum. Was sagst du, dass wir Interaktivität auch mitzulassen? Leo einverstanden. Oh, jetzt ist der Leo gerade rausgefallen. Moment. Da ist er wieder. Leo, du bist gerade kurz weg gewesen. Hat es ein Disconnect?
Ach so. Und jetzt?
Jetzt höre ich dich wieder gut.
Gut. Also ich habe davon geredet, dass ich in Mexiko war, wie das ausgebrochen ist in China und das Gerücht in Umlauf gekommen ist, dass die USA bei einem sportlichen Militärwettkampf, Sportveranstaltung der Militärs im Oktober teilgenommen hat. Und da hat es dann gleich geheißen, ja, das war die CIA, die diese ganze Misere von dem Coronavirus in Gang gesetzt hat. Und jetzt sind wir wieder in einer Periode, wo Trump die Offensive führt, propagandistisch gesehen, um China eins auszuwischen. Also es ist da auch ein Spiel zwischen den Großmächten und rund um das Virus vorhanden.
Wie siehst du jetzt die Situation weiter, auch für Lateinamerika, auch Europa? Corona-Krise, zumindest werden wieder Abstriche gemacht, Lockerungen werden gemacht. Und auf der anderen Seite hört man, Plan B ist in der Planung. Das Militär bereitet sich auf die zweite Viruswelle vor. Das wurde offiziell mittlerweile mitgeteilt.
Ja, das ist interessant, habe ich auch gehört. Besonders die NATO dürfte da gewisse Pläne ins Auge gefasst haben. Ich frage mich, warum brauchen wir Militärs ausgerechnet, um unsere Sachen in Ordnung zu bringen? Das ist so völlig absurd. Die verstehen ja noch weniger als unsereins. Und haben überhaupt keine Menschenkenntnis und gar nicht. Da kann es doch nur um Machtpositionen gehen. Und das ist gefährlich. Also wenn das durchbricht, dann gute Nacht. Aber ich will ja auch etwas Positives sagen. Sonst suchen wir uns den nächsten Baum, um einen Strick zu knüpfen. Ich glaube, dass in den verschiedenen Krisensituationen, und da hat nun die Bevölkerung in den verschiedenen lateinamerikanischen Ländern eine große Erfahrung, auch mit Epidemien, also die Influenza, die Chikungunya, die verschiedenen Formen von Malaria und. Aber auch sonst bei uns ist das eine Sensation, wenn die Donau über die Ufer tritt. Dort gibt es Überschwemmungen für jedes Jahr wie heißt das nur geschwind, diese Stürme, na, wie heißen die
Den
Stürme?
in Indien oder
In der
diese
Karibik.
der Karibik.
Ja, Hurricanes.
Hurricanes, genau, da gibt es ja.
Und da hat sich gezeigt, dass die Bevölkerung auch ohne staatliche Hilfe, natürlich geht es besser, wenn es eine Unterstützung von Seiten des Staates gibt, aber die Hauptakteure sind die Bevölkerung, die Vereinten Nationen könnte ja sowas nie leisten, eine Krise dieses Ausmaßes zu managen mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung gestellt wird. Und das ist diese Solidarität, dieses fast würde ich sagen, angeborene Herzlichkeit, die sich kümmert um die anderen. Das ist nicht nur so eine karitative Geschichte, sondern das gehört einfach zum Wesen der Leute dazu, auch die Kommunikation gehört zum Wesen der Menschen zu. Und das hat ihnen immer geholfen bei diesen Krisensituationen. Ich kann mich sehr genau erinnern, dass ich in den 80er Jahren einmal nach Europa gekommen bin und in der Schweiz im Fernsehen einen Film, den ihr wahrscheinlich alle kennt, der hat geheißen The Day After. Das ist so sozusagen nach der großen nuklearen Katastrophe reagieren die Leute in den USA darauf, und jeder Mensch wird dem Menschen ein Wolf, kann man sagen. Jeder hat irgendwie dann Streit und will dann andere umbringen, so nach Wild West Manier, und in diesem Film kann ich mich erinnern. Und ich habe diesen Film mit einigen Lateinamerikanerinnen gesehen und wir haben uns dann angeschaut und haben alle das Gleiche gedacht. Die sind ja wahnsinnig. Die sind ja wahnsinnig, dass jeder nur an sich selber denkt. Das wäre in Lateinamerika nie der Fall. Die Kultur, die Erziehung, alles das bringt es mit sich, dass diese emotionale Verbundenheit sich zum Ausdruck kommt. Es ist ja auch mehr als bezeichnend, dass man bei uns ausgerechnet immer diese Absonderung, diese Vereinzelung, dass die Omas nicht ihre Enkel sehen können und hin und her, ja, da muss man sich halt irgendwas einfallen lassen, damit das irgendwie geht oder möglich gemacht wird, ob das jetzt, weiß ich, irgendwelche durchsichtige Plastikschilder sind oder sonst etwas. Aber es ist ja nicht notwendig, den Befehl zu erteilen, dass niemand den anderen sehen kann, wenn er nicht im gemeinsamen Haushalt lebt. Das ist ja ein unmenschlicher Wahnsinn.
Ja, und vor allem, das ist das Spiel der Angst und die soziale Komponente, die Absonderung, die Isolierung löst noch in vieles anderes aus. Ja, Heimweh, Angst, Trauer, bin ich noch sicher? Und das finde ich einfach, wurde von meiner Warte her ganz falsch behandelt, auch hier in Europa. Man hätte ganz andere Pläne machen dürfen können, indem man wirklich ein gutes System, da gibt es ja Beispiele, wie man die Pflegeheime hätte betreuen können, aber so, dass man nicht isolieren muss. Und wir arbeiten schon immer mit sterilen Räumen in Sachen OP oder mit Schleusen, wie man sich zu verhalten hat. Und so könnte man auch ein Pflegeheim offen lassen und trotz allem auf die hygienischen Vorschriften achten. Aber irgendwie kommt mir das immer wieder vor, als wenn so Fachleute keine Ahnung haben. Nee, als Krankenpfleger wüsste man, was man zu tun hat. Das Erste, was man tun sollte in allen Spitälern, sind Kupfertürenklinken einbauen, weil da gibt's keine Viren, Bakterien, die sich darauf entwickeln. Aber nein, das weiß man, aber man tut es nicht. Ja, aber da ist ja die größte Infektionsgefahr. Irgendwo lebe ich in einer Welt, wo ich bin Psychiatriepfleger und manchmal sage ich mir, Mama Mia, was lebt die Psychiatrie gerade draußen alles aus? Und wir reden von Studium, von Fachleuten. Ja, ich nehme mir das raus, weil ich in der Beobachtung bin und auch meine Jahre schon leben durfte. Und deswegen heißt nicht, dass ich ein Besserwisser bin. Ich beobachte was und ich sehe es ganz einfach als Wichtigkeit, dass man dann auch das soziale Leben aufrechterhält. Wir leben schon in einer anonymen Gesellschaft oder haben bevor der Krise war, in einer riesen Anonymität schon gelebt. Kein Nachbar wusste, wer der andere ist. Und da sieht man, dass das soziale Miteinander überhaupt nicht gefördert ist. Was wir gerade vom Leo hörten, ne, eine Unvorstellbarkeit ist, dass die Gemeinschaft irgendwo kulturell anders denkt und fühlt und auch dann handelt. So habe ich es von dir verstanden, Leo.
Genau. Und ich meine, manches Mal denke ich mir, wir werden regiert von Menschen, die sich noch weniger auskennen als der Durchschnittsbürger. Die einfach auf dem Reißbrett dann irgendwas verordnen und sagen, so, jetzt musst du zum Beispiel, das wichtigste Beispiel bei uns war ja die Geschichte mit den Theatern, ne? Dass ein Schauspieler und auch ein Besucher, Theaterbesucher, 20 Quadratmeter um sich herum Freiraum haben muss, damit er da spielen kann. Mit Recht haben die Theaterregisseure gesagt, das ist ja Wahnsinn, sowas, das ist ja dann kein Theater mehr. Das ist, aha, und da haben sie dann, Lunacek und Co., haben sie dann eingelenkt und gesagt, ja, wir werden mit euch reden, aber das ist so ein Beispiel dafür, dass es wirklich, man weiß nicht, woher sie ihr sogenanntes Expertenwissen beziehen. Es gibt auch keine Transparenz darüber, wie es überhaupt keine Transparenz auch im ökonomischen Bereich nicht gibt. Also wir sind irgendwie schlecht aufgestellt und wir müssen uns zur Wehr setzen. Das bin ich jetzt völlig überzeugt. Unsere kleine Kundgebung vor dem Rathaus war sozusagen ein Auftakt. Und ich lade alle ein, die Interesse haben, hier weiterzukämpfen, sich am 15. Mai vor der Votivkirche, also in diesem Park da vor der Votivkirche in Wien, zu treffen, und wir werden darüber beraten, was so die nächsten Schritte sein könnten.
Ja, du hast ja auch die Chance als Krise mit reingebracht in der Überschrift und das ist ja eine Chance jetzt auch mal zu erkennen. Das Alte ist vorbei. Das Alte wird vermutlich nicht mehr so sein, wie wir es gewohnt waren. Ich hoffe zumindest, dass der Mensch einen Aufwachprozess erlebt. Denn wir haben ja heute vieles angesprochen schon, Leo, und die Erkenntnis, die darf jeder für sich erkennen und dann vielleicht auch mal sagen Nein oder auch mal Ja zu etwas. Das haben wir auch nicht wirklich gelernt. Die Chance als Krise, mir fällt ein, Gemeinwohl, Zukunft, der Rudolf Kulowitsch, der bei uns war. Franz Hörmann war die Tage bei uns, aber zu einem anderen Thema, nicht um Infomoney ging es da. Da ging es auch um das Gemeinwohl und die Zukunft. Und ja, da dürfen wir uns viel mehr auf die Hosenbeine setzen. Vor kurzem, vor ein paar Tagen, war der Gerhard Huber da, hat zum Coronavirus auch mit Abstand einiges dazu gesagt, dass momentan sehr viel Geld wohl in Österreich für Vereine, unter Kleinstunternehmen, Mittelunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Und die Aufgabe momentan, so sieht er, dass die Banken hier in Österreich zumindest, vermutlich auch vielleicht weiterdenkend in anderen Ländern auf die Menschen jetzt zu gehen muss, um anderweitig das Geld richtig zu investieren. Ja, das wurde in den letzten Sendungen so grob, was ich jetzt wahrnehmen konnte, mitgeteilt.
Sehr gut, das ist der erste Schritt. Information, Austausch, ganz besonders wichtig. Aber wir müssen an den zweiten Schritt auch denken, weil ob wir jetzt Recht haben oder Unrecht haben, aber wir verdienen gehört zu werden, und diejenigen, die ein offenes Ohr haben, wollen sich vielleicht auch beteiligen an einer gemeinsamen Sache, und da muss ein Organisationsprozess stattfinden. Nur einfach durch Informationsaustausch verändert sich die Welt nicht. Sie muss zu etwas führen, zu einer irgendwie geplanten Aktion, weil sonst wird man ja gar nicht wahrgenommen, auch in den Medien wird man nicht wahrgenommen in den Mainstream-Medien, wenn man nicht irgendwie bisschen einen Widerstand unter Beweis stellt. Unser Beispiel war ja auch bezeichnend. Also, wir sind dabei gewesen, verboten zu sein, also dass es die Kundgebung verboten werden sollte, aber wir haben beschlossen, wir werden es machen, egal ob es verboten ist oder nicht. Und da war es dann ihnen irgendwie unangenehm. Und deshalb hat die Regierung dann die Polizei instruiert, dass sie unsere Veranstaltung gewähren lassen. Und da müssen wir jetzt weiter tun.
Leo, wir machen eine Musikpause und dann gehen wir die letzte halbe Stunde, so sage ich mal, rein. Und freue mich jetzt auf Xavier Du und das heißt jetzt Dieser Weg. Und es passt auch, denke ich, für heute Abend. Musik ab, in 4 Minuten sind wir wieder zurück. Bis gleich.
Also ging ich diese Straße lang und die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nun in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel zu dieser Tür. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da. Danach ging ich einen kleinen Schritt und dann wurde es mir klar. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbaust. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbaust. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg ist steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg. Dieser Weg.
Ja, Xamia, du, dieser Weg, auch er hat in dieser Krise viel leiden müssen, wird angeprangert an den großen Medien, nur weil er eine Wahrnehmung hat. Das Thema möchte ich gar nicht nennen. Es ist so schlimm, das mit den Kindern und was auch immer Menschenhandel zu tun hat. Da gibt es Videomaterial, schaut euch das selber an. Es ist wirklich schlimm, dass man sowas erlebt und aufgrund der Wahrheit wird man so dann detoniert. Donald Trump hat der WHO gekündigt. Lieber Leo Gabriel, möchte noch mal kurz, bevor ich da einsteige, noch mal hinweisen, weil ich das heute noch gar nicht gesagt habe. Morgen sind wir ja auch unterwegs und da begrüßen wir den Andreas Klinzig. Und er hat die universale Harmonik Vision 21, so heißt das. Und schaut mal rein, morgen ab 20 Uhr, macht tolle Sendungen. Ja, Leo, die WHO wurde ja dementsprechend, so wie ich das verstanden, ist es jetzt ein Privatunternehmen. Amerika ist ausgestiegen. Wie siehst du das Thema der WHO? Und vor allem, ja, letztendlich ist es ja jetzt nur ein privates Unternehmen anscheinend, von Bill Gates auch aus gesehen. Und die Finger werden natürlich Richtung Donald Trump gezeigt. Er hat nicht nur das getan, er hat aber zumindest keinen Krieg mehr angefangen, der Herr Trump. Er hat auch den Banken im Hintern getreten. Der Pharma-Lobby hat da auch wohl anscheinend einen anderen Weg gezeigt. Ja. Wie siehst du das Thema der WHO und vor allem jetzt in der Corona-Krise? No, denn es wird ja offiziell von der WHO, die Impfung empfohlen.
Ja, unabhängig davon, was jetzt Trump im Schilde führt, weil Trump ist ein Populist und ein Populist versucht immer Stimmungen aufzugreifen, die ihm und seinem Image gerade im Jahr des Wahlkampfs zuträglich sein können und versucht so auch eine gewisse Klassendifferenzierung, wo dann die WHO sozusagen die Obergescheiten sind, bloßzustellen. Ich selber habe mit der WHO schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder zu tun gehabt in meinen Recherchen, auch in Lateinamerika, die verschiedenen, kann mich erinnern. Es war mal ein Fall von Sandoz in Zentralamerika und so. Und dort sind sie immer, stehen sie immer auf der Seite der großen Pharma-Lobbys. Und wenn wir uns so in Erinnerung rufen, wie das war jetzt, vor wie vielen Jahren war das, vor 6 oder 8 Jahren mit der Schweinegrippe, wo der Rumsfeld und McNamara und andere, die großen Drahtzieher gewesen sind, hat die WHO sich immer zum Handlanger des Big Business. Also dem würde ich nicht allzu laut widersprechen wollen. Interessant scheint es zu sein, weil der Trump jetzt die WHO ja beschuldigt, auf der chinesischen Seite gewesen zu sein und gewisse Informationen hintangehalten zu haben, was ja auch nicht ausgeschlossen ist. Die Chinesen haben ja sehr, sehr, sehr spät reagiert und dann auch sehr spät die Sachen in Umlauf gebracht. Aber ich wollte noch eigentlich auf ein Thema zu sprechen kommen, was das Grundsätzliche in der ganzen Angelegenheit ist, nämlich die Krise hat gezeigt, viel mehr noch als die Wirtschaftskrise 2008, dass der Kapitalismus oder der Neoliberalismus in seiner transnationalen Form, also das ist der Neoliberalismus, gescheitert ist. Das muss man mal sehen. Ich meine, dass jetzt so große Unternehmern wie Lufthansa, wie Auer, wie weiß ich, morgen kommen dann wieder ein paar Banken und so weiter von staatlichen Institutionen aufgefangen werden sollen, ist ja ein Widerspruch, ein systemischer Widerspruch. Denn die Philosophie des Neoliberalismus ist, wie die in Russland sagen, auf Englisch Free Market Fundamentalism, also ein Fundamentalismus des Marktes. Der Markt reguliert alles und wir brauchen keine Regierung und deshalb muss alles privatisiert werden. Und die ganze Philosophie, die dahinter ist, die hat sich jetzt am Beispiel dieser Krise eben als gescheitert herausgestellt. Also WO. Und jetzt kann man sagen, gut, wir dürfen nicht alles scheit lassen, weil dann geht die Welt zugrund. Also wir müssen irgendwie auch ein Auslangern mit den Großbetrieben finden, aber dann müssen daran Bedingungen geknüpft werden und es darf nicht wie bei der Krise 2008 einfach so, einfach man gibt ihnen das Geld und dann geht's lustig weiter mit den Verteilungskämpfen und allem dem, was drum und dran ist. Also das einmal als Ausgangspunkt. Und was Lateinamerika betrifft, ganz besonders dort, aber auch in einigen fortschrittlichen Köpfen hier in Europa, haben sich ja alternative Wirtschaftsformen seit 20 Jahren oder noch länger entwickelt. Unter dem Namen Solidarökonomie, unter dem Namen bedingungsloses Grundeinkommen, unter dem Namen des der Eigenproduktion sozusagen, der Garten im eigenen Haus und überhaupt, da hat es immens große Bewegungen auch gegeben, die Via Campesina zum Beispiel, die Sturm gelaufen ist, nicht nur gegen Monsanto und die großen Companies im Agrarsektor, sondern auch, die gesagt hat, wir müssen das ganze Landwirtschaftssystem von oben nach unten kehren. Wir müssen es wieder auf die Füße stellen, nämlich indem wir das Nächstliegende kultivieren und die Bauern dort fördern und die eben weiter weg liegen, denen da muss man eine Art Schutzschild vorhalten. Das heißt, es gibt Alternativen, an die gedacht wird und gedacht wurde und die man auch umsetzen könnte. Es wäre die Zeit, und das ist die Krise als Chance, eben umzudenken. Aber das hätte zwei Dinge zur Voraussetzung. Hätte ein minimales Demokratieverständnis der Regierenden, egal welcher Couleur, und da würde ich keine linke, rechte davon ausnehmen, dass es sie so eine Diskussion, eine offene Diskussion um Alternativen in der lokalen und regionalen Wirtschaftsstruktur zulässt. Und das Zweite dann ist eine Kraft, die niemand eben wie die Via Campesina auf den Philippinen oder in Lateinamerika, in Brasilien etwa oder so, die auch ein Durchsetzungsvermögen hat. Weil es nutzt nichts, wenn wir jetzt als Obergescheite zwar alles wissen, aber wir haben keine Kraft, um das durchzusetzen. Und daran müssen wir arbeiten, um eine Alternative. So kann dann die Krise tatsächlich die Chance für eine Umgestaltung der Welt sein. Weil die Regierungen allein machen das sicher nicht. Weder in Brasilien, noch in Deutschland, noch in Österreich. Wir wissen alle, wer da an der Regierung sitzt. Die machen Big Business.
Leo, ich kriege jetzt gerade eine E-Mail rein, jetzt gerade offiziell aus Amerika. Und da heißt es offiziell, endlich ist es soweit. Und da geht es um Betreff, es wird Anklage erhoben gegen die WHO und Bill Gates wegen versuchten Völkermordes. Und es ist wohl offiziell eine deutsche Übersetzung und PDF-Original aus Amerika reingekommen. Da wird auf jeden Fall eine Bewegung stattfinden in dieser Form.
Wird ja spannend werden. Wenn es gegen diese Großen einmal losgeht, werden wir schauen.
Ja, das sagt der Franzl auch immer. Schauen wir mal, gell?
Hoffentlich gibt es da auch dort genügend Kraft, um durchzuhalten.
Ich möchte mal unsere Hörer mal raufholen. Vielleicht hören wir ja heute noch eine Stimme. Das ist einmal der Frank Karas, dann der Gunther. Die Hanna, ja, vielleicht ist die Hanna mit dem Papa da, schauen wir mal, wird dann da wohl der Falco hinterstecken und der Marc Wales bei uns und auch die Tünde ist da. Ja, das Thema Leo Gabriel heute, die ihr habt vielleicht von Anfang an bis zum Schluss gehört oder auch nicht, Coronavirus Lateinamerika und wir haben einiges noch parallel nebenbei auch thematisiert. Mal Frage an euch, Frank Karas, Gunther, Hanna, Marc Wale, Tünde, habt ihr denn da was Offenes? Ein paar Worte? Mal flackern mit dem Mikrofon und sage guten Abend, Gunther.
Hallo, hallo. Ja, ich höre eigentlich ganz interessiert zu. Die letzte Meldung ist natürlich der Hammer. Da hatte ich jetzt, ich habe richtig einen Sprung gemacht hier. Muss ich mal gucken, was da passiert.
Ja, Gunther.
Mal weiter so. Also wirklich, ich höre interessiert zu. Aber so ist erstmal nichts. Alles klar.
Für dich keine offenes Sachen. Gut, hat es dir gefallen bisher von der Recherchen und Informationen von Leo Gabriel?
Wunderbar.
Danke dir, Leo. Danke auch da.
Danke. Man hört ja so selten was aus Südamerika oder überhaupt aus ferneren Ländern. Wir sind ja heute so wahnsinnig gut informiert durch unsere Bildzeitung. Da ist das immer mal ein Vergnügen, auch von anderen, also was zu hören.
Ja, Leo, Bildzeitung wurde gerade genannt. Ich weiß nicht, ob du auch diese Information hast. Die deutsche Bildzeitung sollte gekauft worden sein von einem Lager von Donald Trump. Hast du da gehört von?
Nein, das ist ganz was Neues. Das sind ja Sachen, die jetzt passieren. Aha. Ja, nein, wusste ich nicht.
Ja, und die Berichterstattung in der Bildzeitung wird auch schon pro Donald Trump wohl gestaltet, was ich hörte. Ich selber bin kein Bildzeitungsleser. Ich habe es ja auch schon die Tage gesagt. Bild sprach zuerst mit dem Toten. Naja, ich habe noch keinen Toten sprechen gehört. Deswegen ist das für mich ein Klatschblatt. Und ein Propagandablatt kann man auch sein und ein Verblödungsblatt. Vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen besser in der Qualität. So lasse ich das mal stehen.
Aber sicherlich nicht wegen Anton. Wegen Trump.
Na, ich weiß es nicht, warum dieser Schritt gemacht worden ist. Ich denke mal beobachten, ob sich die Bildzeitung vielleicht doch ein bisschen verändert von der Ausgaben her, von den Inhalten her.
Gut.
Ja, Leo, ich habe nur eine Frage zum Thema Paraguay. Wie siehst du denn Paraguay? Weil ich habe einen Freund da, der jetzt schon seit eineinhalb Wochen ich keinen Kontakt mehr habe nach Paraguay, der eigentlich immer täglich mit mir irgendwie im Kontakt war. Gibt's denn da von dir Informationen zum Land Paraguay?
Nein, sehr wenig, sehr wenig. Ich habe mich seit dem Ausbruch der Coronavirus eigentlich nicht mehr mit Paraguay so beschäftigt. Ich habe an sich immer mit dem Konflikt des Staates mit der indigenen Bevölkerung zu tun gehabt. Und kann man vorstellen, dass eben so wie anderswo auch die Indigenen dort ihr eigenes System aufbauen. Aber wie das beschaffen ist, weiß ich nicht.
Das lassen wir so stehen. Ich hoffe, dass mein Freund sich bald wieder meldet und wir noch ein Update auch daher bekommen. Ja, Leo, ich schaue auf die Uhr. Wir haben es 21:51 Uhr. Die Sendung geht bald zu Ende. Wo bist du bald zu finden, zu sehen, zu finden? Hast du da irgendwas? Du hast die Demo nochmal angeregt. Jetzt bald wieder am 15. Mai, glaube ich, war das. Bitte korrigier mich.
Ja, am 15. Mai am Nachmittag. Wir werden das dann mit einem genaueren Programm, das wird nicht jetzt eine Veranstaltung sein, sondern eine offene Diskussion.
Ich schaue mal, ob ich da vor Ort wirklich dann dabei sein kann.
Schön. Ja, und im Übrigen. Er wirft natürlich auch das Weltsozialforum in Mexiko die Schatten voraus, das an sich für Ende Januar 2021 vorgesehen war. Aber das ist alles unter dem eingeklammert, so quasi, weil es nicht einmal. Im Augenblick gibt es nicht einmal Flüge, die dort landen können. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, wie ich das machen kann, um meine Reisen, ich bin ja ein reisender Mensch, fortzusetzen. Und mir fällt eigentlich nur immer der Landweg oder das Schiff ein. Dort gibt es noch Möglichkeiten. Wenn es sonst keine Flugmöglichkeiten mehr gibt.
Ja, die Schifffahrt soll ja auch extrem eingeschränkt worden sein, was ich hörte. Jedoch denke ich, dass bald auch die Flüge schon wieder starten werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, so wie von Herrn Spahn, wo gefordert, einen Immunitätsausweis mit einer praktisch wie ein Aufkleber, so dass man erkennen kann, dass wir gemarkert werden. Wir haben den Coronavirus gut überstanden. Ein Impfausweis, der Pflicht ist für jeden, der nicht geimpft ist, hat keine Reisefreiheit mehr. Also so wurde das offiziell gesagt.
Aha. Ja, ich lasse mir zurzeit einen Test machen. Und wenn der negativ, also für, was den Virus betrifft, ausgeht, dann würde ich darum kämpfen wollen, dass mir auch eine Identitäts Marke oder irgendwas, das mir die Möglichkeit gibt, woanders einzureisen, weil in verschiedenen Ländern ist das jetzt der Fall. In Österreich ist das ja auch jetzt der Fall, dass man bei der Einreise seit gestern, glaube ich, ist das am Flughafen einen Test machen kann und dann sich die 14 Tage Quarantäne erspart.
Zu den Tests darf man aber auch sagen, dass die Tests alle nicht verlässlich gut sind. Man hat auch kontaminierte Tests gefunden. Das möchte ich nur mal anbringen. Rocher hat ja gesagt, sie haben den ultimativen Test. Und damit bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Tests wirklich die richtigen sind. Aber ich, wie gesagt, möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist gut, wenn man weiß, was man hat, dann ist man, glaube ich, einen Schritt weiter. Und eine Sicherheit gibt es natürlich aus. Jedoch denke ich, dass der Coronavirus, wie er uns angekündigt worden ist, übertrieben angekündigt worden ist. Das sage ich als Krankenpfleger. Ich habe von Anfang an Skepsis dagegen gehabt. Jedoch, man sieht ja auch die ja, chaotischen Maßnahmen, muss ich sagen, übertrieben und nicht koordiniert gut durchdacht. Ich habe Pandemie, Epidemie lernen dürfen, was das bedeutete. Das war eines meiner Prüfungsfächern mit gewesen. Und letztendlich habe ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Und nicht nur ich, auch viele Ärzte. Wie gesagt, der dementsprechende Test wird jetzt hochgelobt, Roger, aber es gab auch viele, viele ja, unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, das möchte ich nur mal sagen. Wir dürfen, denke ich, die Welt beobachten, Leo, wie sie sich in Zukunft weiterentwickelt. Ich schicke natürlich nach Italien, damit die Krankenhäusersituation hygienisch besser wird, da wird es Zeit, gute Energie rüber zu schicken. Und vor allem, man sollte mehr Finanzen in diesem Sektor schicken bei den Italienern, die ja schon seit 2, 3 Jahren extrem an Raunzen sind, dass die Gelder dort fehlen, um dementsprechend auch die Hygienevorschriften dementsprechend standzuhalten. Das ist bekannt.
Ja, das muss ich jetzt doch noch loswerden, also meine aufgestaute Wut, weil es scheint so zu sein, dass die Europäische Union dasselbe Spiel unter der Führung von der Bundesrepublik Deutschland jetzt mit Italien intendiert, was sie zuerst mit Griechenland gemacht haben, indem man sie nämlich auf den Trockenen in der Krise, in ihrer Misere, die ja eine multiple Misere ist, weil man braucht ja nur an die Migrationsströme denken und alles Mögliche. Und das finde ich, grenzt schon an ein Menschenrechtsverbrechen, dass man die Italiener jetzt, wo alle Leute wissen, das ist nämlich ein Fall. Bei den Griechen hat man noch gesagt, ja, die sind ohne dies nur immer in der Hängematte und faul und so weiter. Aber jetzt weiß die ganze Welt, wie sie gegen die ganz fürchterlichen Zustände, mit denen die Verbündeten der EU, nämlich Berlusconi und Co., das System heruntergefahren haben, das Gesundheitssystem, dass man die jetzt, wo sich die Auswirkungen auch der EU-Politik auf derartig dramatische Weise widerspiegelt, dass man da dieses Land allein lässt und ihnen die Hilfe verwehrt und wenn man sie ihnen gibt, sie an Bedingungen knüpft, Kreditauflagen und so weiter, ich glaube, wenn das durchgezogen wird, dann verdient die Europäische Union nicht mehr die Repräsentanz für die Europäer zu sein.
Das hast du gut mit deinen Worten gewählt. Ich frage noch mal in der Runde, gibt es vielleicht Fragen, Anregungen, Lobs oder Kritik? Dann habt ihr jetzt noch mal die Chance. Frank, Karas, Gunther, Hanna, Mark, Wale und auch Tünde. Nein, da kommt nichts. Dann sage ich an euch danke, danke an Leo Gabriel. Leo, deine letzten Worte. Ich bedanke mich sehr für deine Informationen. Ich hoffe, den Zuhörern hat es Freude gemacht und die Informationen sind auch andere, die man aus den Mainstream liest. Und das ist eindeutig, zumindest von meiner Seite aus, so zu betrachten, haben wir zumindest auch mal zwischen den Zeilen mehr geguckt. Lateinamerika, Mexiko, ist nicht in den großen Medien wirklich groß zu lesen. Man muss da schon ein bisschen mehr suchen, so ist meine Empfindung. Leo, ich sage ein ganz großes Dankeschön, gib dir nochmal das Mikrofon und wünsche dir einen schönen Abend und hoffe auf baldiges Wiedersehen.
Ja, ich danke für diese Möglichkeit, etwas zu erzählen und dass wir hoffentlich nicht vergessen, dass es eine globale Welt gibt. Der Erdball ist rund, und dass wir nicht über unseren eigenen Gartenzaun hinaus die Problematik dieser Globalität, in der sich jetzt, die sich jetzt ganz dramatisch in dieser Krise bemerkbar macht, dass wir auf die nicht vergessen sollten und Druck auf unsere Verantwortlichen ausüben sollten, damit sie etwas, ein bisschen was an Solidarität zeigen.
Leo, hier kommt noch eine Frage rein, gerade aus dem Skype-Chat bei mir. Und dort wird gefragt, ob in Österreich die Verfassung auch außer Kraft gesetzt worden ist wie in Deutschland. Hast du da noch als Journalist eine Antwort dazu?
Es ist so, die Verfassung wurde nicht außer Kraft gesetzt, sondern es wurde ein Notstand oder wie das heißt, ausgerufen, die bestimmte Rechte einschränkt. Das ist gleich in den ersten Tagen passiert, aber die hätten eben sehr genau argumentiert werden sollen, wie wir zum Beispiel bei unserem Kampf um die Versammlungsfreiheit gewusst haben. Das geht nicht so, dass man einfach sagt, jetzt sind alle Versammlungen verboten, sondern dann muss man sagen, ganz bestimmt unter welchen Bedingungen dürfen Versammlungen nicht stattfinden, aber unter anderen Bedingungen schon. Und daran hat man sich nicht gehalten.
Leo, durch die Bewegung noch mit Corona wird hier noch geschrieben, dass eine Partei ja in Deutschland neu gegründet worden ist. Und die Partei nennt sich Widerstand 2020. Und ich lese mal ganz kurz vor, was der Inhalt ist. Ist in Österreich auch die Verfassung außer Kraft, wird hier gefragt, oder das Grundgesetz? In Deutschland setzen sie dich fest, wenn eins dabei ist anscheinend. Die Seite von Widerstand 2020, das ist die neue Partei, ist geblockt worden. Die hat zu viele Mitglieder in 2 Wochen bekommen, wird hier geschrieben. Eine Partei? Ich verstehe die Welt nicht mehr, was Deutschland, mein Heimatland, betrifft. Ich bin ziemlich erschrocken, das darf ich nur sagen.
Ich habe von dieser Partei noch nichts gehört. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre.
Seit
Kann nichts
14
dazu
Tagen
sagen.
erst da. Und sie hat wohl einen ganz großen Sprung gemacht in Deutschland und setzt sich vor allem für die Grundrechte der Menschen in Deutschland ein. Grundgesetz.
Interessant.
Lassen wir mal so stehen, den Abend. Leo, Dankeschön. Verabschieden wir uns, oder?
Ja, auf Wiedersehen. Tschüss, Servus.
Danke, bis zum nächsten Mal, lieber Leo Gabriel. Danke. Wie gesagt, jetzt noch ein Song und dann melde ich mich gleich nochmal im Nachttalk. Wer noch Lust hat, kann gerne reinkommen. Leo, du bist gleich bestimmt wieder weg, ne? Oder hast du noch ein paar
Ja,
Minuten?
nein, ich habe jetzt gerade schon zwei Anrufe bekommen, die ich hier beantworten muss, dringend.
Dankeschön. Dann dir
Grüße.
einen schönen
Grüße.
Restabend und eine gute, erfolgreiche Zeit, gell?
Danke.
So, und jetzt gibt es nochmal Musik vom Plattenteller und da habe ich noch Die einsame Hilfe heißt der Song und was Lateinamerikanisches, wenn ich es richtig habe, ich hoffe, ich bin richtig. Einen schönen Abend euch, lasst es euch gut gehen mit dem letzten Song. Tschüss, ciao, Papa.
Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch.